Hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Sendung mit Raik Garve. Wahre Gesundheit präsentiert euch den biologischen Menschen in der Technokratiefalle. Und Raik zeigt euch jetzt erstmal, was das Problem eigentlich ist, wie wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt gerade stehen. Und er schafft es wieder messerscharf mit dem Skalpell, die Situation aufzuzeigen, zu sezieren und zu präsentieren. Also seid sehr gespannt auf einen wundervollen Vortrag. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, hallo Raik, herzlich willkommen in den heiligen Hallen von NuoFlix. Grüße dich.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir beschäftigen uns heute mit dem Menschen, der sich höchstwahrscheinlich offensichtlich in einer Technokratiefalle befindet. Und du hast dir die Mühe gemacht, für uns das nochmal genau aufzuzeigen, die einzelnen Situationen, sprich das Problem, die Folgen davon. Und wie wir es auch von dir gewohnt sind, gehen wir auch in die Lösung hinein. Möchtest du beginnen?
Ja, sehr gerne. Also wir haben ja gesagt, oder dieses Interview genannt, der biologische Mensch in der Technokratiefalle. Um nochmal klarzumachen, es geht um Biologie und Technokratie oder Technologie. Und wir sehen ja auch, gerade in den letzten 2,5 Jahren wurde ja bestimmte Technologieentwicklung extrem vorangebracht. Also allen voran die Elektromobilisierung. Und das wird weitergehen in diesem Tempo, denke ich mal. Nur was während dieser Zeit eben vernachlässigt wurde, beziehungsweise schon viel länger eigentlich, sind wir Menschen. Das ist die Biologie. Und wir können jetzt eigentlich sehen, nach einer sehr langen Technikentwicklung, wo wir stehen. Und ich denke, jede Familie, jeder Mensch würde jetzt sagen, irgendwo kriselt es im zwischenmenschlichen Bereich. Und das hat Gründe. So, und die haben natürlich etwas mit den Rahmenbedingungen zu tun, in denen wir uns befinden. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, wir befinden uns in einem Zeitalter der maximalen Spaltung, Trennung, Isolation, ja, Analyse, also alles, was zerlegt wird. So. Und was wir jetzt eigentlich brauchen, ist genau das Gegenteil. Ja. Etwas, was uns alle wieder als Menschen verbindet. Man könnte es ganz einfach sagen, es ist die Liebe, es ist das Herz, es ist die Herzqualität. Das verbindet die Menschen. Die Technik ist kühl, die Technik trennt uns letztendlich von uns selbst, von unserer eigenen Wesenheit, von unserem eigenen biologischen Wesen. Aber eben auch voneinander. Weil obwohl wir vielleicht besser kommunizieren können, schneller kommunizieren können, ist es ja was anderes, als wenn wir uns jetzt hier gegenüber sitzen, unsere Auren sich sozusagen durchdringen, ja, als wenn wir jetzt am Bildschirm sitzen würden. Das ist was völlig anderes. Und das ist so das Dilemma, in dem wir uns befinden. Ja. Und wir können wirklich sagen, wir befinden uns in einem Zeitalter der Trennung, der Bindungslosigkeit, man könnte sagen, des Egoismus, dann vielleicht auch noch, ja, man könnte sagen, der Beherrschungshierarchie, wo also versuchen, also so elitäre Gruppierungen versuchen eben mit Hilfe der Technologie die Menschen wirklich zu kontrollieren, zu beherrschen, zu ja, was auch immer. Und die Menschen merken ja, der Druck ist da, der gesellschaftliche Druck ist da, die Angstmache über die Medien, über die Politik ist da. Und die Frage ist, was können wir tun? Beziehungsweise ist das Problem, mit dem wir es jetzt zu tun haben, vielleicht viel größer, als sich die meisten vorstellen können? Ich glaube, das kann man erst verstehen, wenn man den größeren Rahmen kennt. Denn dann ist man auch, sage ich mal, viel sensibilisierter für mögliche Lösungen. Es gibt ja so eine einfache Formel. Das Problembewusstsein ist bei vielen noch gar nicht vorhanden. Die merken zwar, es ist unbequem, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also erstmal dieses Problembewusstsein herausarbeiten. Und dann ergibt sich meistens schon, wenn man das gut gemacht hat, eine Lösung. Weil man dann eigentlich sagen kann, okay, an den und den Stellschrauben müssten wir es anders tun. Und dann würde sich das auch für uns alle zum Wohle verbessern. Ja, und ich denke, das sollten wir vielleicht heute mal versuchen rauszuarbeiten, weil es ist eine spannende Zeit, keine Frage. Es ist auch eine Zeit der Entscheidung. Jeder Mensch muss sich jetzt positionieren. Nur die meisten wissen noch nicht so recht, wo sie sich positionieren sollen, weil ihnen nicht klar ist, was für große Trends, für große Gesamtentwicklungen eigentlich über uns herfallen. Wie so eine Welle, die kommt einfach. Die Welle ist ja schon da. Und die Frage ist, lerne ich zu surfen auf dieser Welle oder wird sie mich brechen?
Und wer sich nicht positioniert, der wird positioniert.
Oder so, ja. Richtig. Ob ihnen das dann nun gefällt oder nicht. Ja. Und besser ist es, sich dieser Entwicklung, die jetzt da ist, und dieser Entwicklungsdruck ist extrem groß, freiwillig zu öffnen. Sonst wird das Leben jemanden dahin prügeln, wo er hingehört, sage ich jetzt einfach mal, so durch die Lebensumstände. Ja, durch den Druck, wirtschaftlicher Druck, durch Ängste, die hochgekommen, durch was auch immer. Also wir sehen es ja, man muss ja gar nicht eigentlich den Leuten erklären, dass sie Druck erleben. Das erleben sie jeden Tag. Die Frage ist immer nur, wo will der Druck uns hinhaben? Mhm. Ja? Und das ist der Punkt.
Und vor allen Dingen auch das Wegducken oder einen Ausweg finden oder richtig, wieder eine kleine Zwischenlösung und so weiter. Das geht vielleicht noch ein, zweimal gut, aber irgendwann ist auch da Schluss, ja, nehme ich an.
Man könnte auch sagen, wie in der Natur, entweder wird dieser Druck genutzt, um aus Kohlenstoffwesen Diamanten zu schleifen oder Diamanten zu formen. Oder aber dieser Druck wird diese Menschen, diese Kohlenstoffanordnungen zerbröseln, brechen.
Wie sind wir denn überhaupt in diesen Rahmen reingekommen, dass sich das so entwickelt hat?
Das ist eine längere Entwicklung. Ja. Ich habe jetzt ein paar Abbildungen auch wieder mitgebracht, weil ich denke, es ist anschaulicher, dass man das einfach auch, sag ich mal, sich visualisieren kann. Und wir können ja vielleicht mit der ersten mal anfangen, wo es einfach mal darum geht zu sehen, wie sich eigentlich unsere heutige Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben, aktuell, ja, aus welcher Entwicklung sie sich im Grunde hergekommen ist. Und man kann grob sagen, dass wir verschiedene Stufen durchschritten haben. Also wir haben hier, sage ich mal grob gesagt, eine materiell orientierte Epoche und eine psychisch-geistig orientierte Epoche, in der wir uns jetzt gerade befinden. Das ist das Spannende, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Und früher ging es ja primär hauptsächlich darum, einfach nur zu überleben, satt zu sein, also sprich eine Art von körperlicher Vollversorgung zu ermöglichen, Waren und Dienstleistungen anzubieten. Also die klassische Industriegesellschaft, die wir in den letzten 200 Jahren hatten, vor allen Dingen in Europa, Nordamerika. Und wir konnten damit im Grunde sehr gut unsere biologischen Basis- und Grundbedürfnisse befriedigen irgendwo. Aber wir merken ja jetzt, dass wir an gewisse Engpässe geraten sind. Denn nur mit Industrieprodukten, nur mit Technik alleine können wir bestimmte Entwicklungen, ich sag mal, nicht weiter verbessern oder produktiver machen, sondern jetzt geht es um qualitative Sprünge. Und so sind wir jetzt auch schon seit, man könnte fast sagen, 70, 80 Jahren in dieser psychisch-geistig orientierten Epoche, wo es jetzt mehr und mehr nicht mehr um Energie hat, also wer die meisten Ressourcen hat, Fabriken hat, Bodenschätze hat, sondern derjenige, wer Informationen hat. Derjenige, der die Daten hat. Daten ist sozusagen das neue Gold, wenn man so möchte. Das heißt, jetzt geht es hier im Prinzip in einer Informationsgesellschaft primär um die Information zwischen verschiedenen Unternehmen, zwischen verschiedenen Menschen, also dieser Datenaustausch. Entsprechend haben wir eine Technologie dafür, die also jetzt diese Informationsverarbeitung ermöglicht, also der Computer, die Digitalisierung. Aber auch das ist im Grunde aus meiner Sicht schon maximal ausgeschöpft, kann man, oder fast ausgeschöpft. Und jetzt stehen wir wieder an einer Schwelle und jetzt haben wir die Chance, in ein Bewusstseinszeitalter zu gelangen, wo es um ganz andere Sachen geht. Wo es also nicht mehr darum geht, die Technik weiter zu verfeinern, also ausgehend von einer grobschlächtigen Dampfmaschine hin zum Mikroprozessor, was wir ja bis jetzt hatten, die letzten 200 Jahre, sondern jetzt machen wir einen qualitativen Sprung weg von der Technik hin zum Menschen. Und wenn wir das tun, dann kommen plötzlich ganz andere, ich sag mal, Innovationsfelder tun sich auf. Dann geht es nicht mehr um Digitalisierung und noch mehr Marktanteile, sondern geht es um Gesundheit. Dann geht es um Bildung.
Ist die künstliche Intelligenz damit auch einverstanden, dass jetzt wieder der Mensch sozusagen sich das Feld zurückerobert?
Das kann ich nicht sagen, weil ich glaube, die künstliche Intelligenz hat eine Sache nicht, die wir alle Menschen haben, nämlich Gefühle. Die wird einfach nur analysieren. Ja? Und trotzdem sehe ich die Digitalisierung mittlerweile den Zenit bereits überschritten. Auch wenn immer noch was Gegenteiliges behauptet wird und gesagt wird, jetzt geht es in diesen Transhumanismus und Great Reset und so weiter. Das sind Bestrebungen, die eigentlich schon das Ende eines Zyklus sind, der aus meiner Sicht schon vor 70, 80 Jahren angefangen hat. Mhm. Das muss man sich bewusst machen. Ja, also diese Ängste, ich kann sie verstehen, aber aus meiner Sicht sind sie nur bedingt begründet, weil diese Digitalisierungswelle nichts anderes macht, als Arbeitsplätze zu vernichten, mhm, ja, und im Grunde die Menschen immer mehr in die Abhängigkeit treiben. Ja. So. Und klar, wer sich jetzt darauf konzentriert, der hat natürlich kein schönes Leben, weil er dann immer nur in den Ängsten lebt. Ja. Aber was man auch schon sehen kann, ist, dass die großen Tech-Konzerne sich ja mittlerweile in einen neuen Innovationsmarkt positionieren. Und zwar einen Biotechnologiemarkt. Das heißt, das Genom wird sehr wichtig, die Beeinflussbarkeit eben von Körperprozessen, Stichwort Datenmedizin. Wir hatten ja mal ein Interview über Digitalisierung, ja, der Medizin gemacht. Das ist ein Billionenmarkt, der sich auftut. Aber es tut sich noch ein zweiter Markt auf, aus meiner Sicht, der jetzt nicht nur durch die Technologie getragen wird, sondern hier geht es dann um den wirklichen Menschen, das Wesen, das diesen Körper bewohnt, mit seinen seelischen Bedürfnissen. Da geht es um Fragen wie der Sinn des Lebens, um die Sinnerfüllung in der Tätigkeit, die wir tun, ja, also ein erfülltes Leben leben. Da geht es aber auch um Bildung, da geht es um Umgang miteinander, um Umgang mit Kindern, also psychosoziale Gesundheit. Das sind Aspekte, die in dieser neuen Zeitqualität, nennen wir es mal Bewusstseinsgesellschaft, tragend sein werden. Hm. Das sind die Innovationsfelder, um die es wirklich gehen wird.
Absolut. Wir sehen ja auch, wenn die Menschen sich weiterhin so ernähren, wie sie es bisher tun, werden sie immer kränker. Der Krebs explodiert. Ja. Das hat jetzt natürlich verschiedene Gründe, nicht nur die Ernährung, aber da sind wir hingekommen durch diese ganzen Zyklen, die du ja auch vermerkt hast.
Ja, und das Spannende ist, was man sich auch klar machen muss, viele denken ja, dass die Wirtschaft hauptsächlich durch Geldverteilung gelenkt wird. Mag vielleicht oberflächlich so aussehen, aber letztendlich wird Wirtschaft durch Bedürfnisse gelenkt. Menschen haben Bedürfnisse. Und wenn man diese Bedürfnisse erkennt und eine Lösung für diese Befriedigung der Bedürfnisse hat, dann entstehen neue Innovationsfelder, neue Märkte. So. Und wenn man uns nochmal die letzten, man spricht von sogenannten Kondratjew-Zyklen, anschaut, Kondratjew vielleicht dazu, war ein russischer Ökonom, der diese Zusammenhänge als erster erkannt hat, dass also bestimmte menschliche Bedürfnisse zu bestimmten Innovationen geführt haben. Zum Beispiel jetzt im ersten Kondratjew-Zyklus, also wurde ihm zu Ehren nachher so genannt, er wurde 1938 im Gulag umgebracht, ja, weil er eben eine andere Wirtschaftsbetrachtung hatte, als es in der Planwirtschaft der Sowjetunion vorgegeben war. Also es passte in die Ideologie der Herrschenden damals nicht. Deswegen hat man nachträglich dann diese Erkenntnisse über diese großen Zyklen, die eben auch in der Vergangenheit ja schon aufgetreten waren, ihm zu Ehren dann so benannt. Und wenn man einfach mal guckt, die Industrialisierung hat ja damit angefangen, dass wir in die Massenproduktion gegangen sind. Dass wir also mit Hilfe der Dampfkraft es geschafft haben, die menschliche Arbeitsleistung erheblich zu steigern. So. Und dadurch natürlich eine Überproduktion zu erwirtschaften. Und das hat aber dann gleich wieder zu nächsten Problemen geführt, nämlich das Problem, wie kriege ich jetzt die Waren zu den Endverbrauchern, sprich zu den Märkten. Und damit hat man im Grunde eine Wachstumsbarriere gehabt, das war der Warenfluss. Also sprich, wie kriege ich es verteilt? So. Und dann kam im Grunde die Lösung, ganz klar, wir bauen eine Dampfmaschine auf Schienen, also sprich die Eisenbahn. Wir entwickeln die Stahlverwertung oder die Stahlbildung und auf diese Art und Weise wurden dann diese Infrastrukturen geschaffen. So, und so konnte dann die Ware verteilt werden. Dann kam der nächste Zyklus, da ging es dann hauptsächlich darum, die Produktivität weiter zu steigern. Also nicht nur Dampf zu nutzen als Energiequelle, sondern eben zum Beispiel Elektrizität, also andere Prozesse, um letztendlich die Massenproduktion weiter zu steigern und damit auch den Massenkonsum. Weil die Arbeiter ja dann auch mal irgendwann, vielleicht nach mehreren Generationen, auch ein bisschen Wohlstand aufgebaut hatten. Also nicht die Ersten, die haben natürlich geschuftet wie die Sklaven. Ja. Aber irgendwann hat sich ja auch so eine Bürgerschicht entwickelt und die wollten natürlich dann auch konsumieren. So. Und so ging das immer weiter. Dann kam irgendwann der vierte Zyklus, da ging es um Massenverkehr, also Mobilität nicht nur in diesen öffentlichen Dingern wie die Eisenbahn, sondern man wollte halt ein Auto haben, weil es wurde da in diesem Zeitraum auch entwickelt. Man hatte eine neue Energiequelle neben der Wasserkraft und der Elektrizität, das war der Verbrennungsmotor auf der Ölbasis. Und entsprechend war auch hier die Mobilität im sozusagen der Engpass, der dadurch gelöst werden konnte. Das ist übrigens auch ein Grund, warum Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich relativ schnell wieder, zur Weltspitze gehörte. Nicht, weil jetzt diesen tollen Marshallplan und alles aufgebaut wurde, sondern weil bereits vor dem Krieg und während des Krieges die Infrastruktur für die Massenmobilität, die dann nach dem Krieg kam, schon da war, sprich die Autobahn und auch die Massenproduktionsstellen, also für den Volkswagen-Käfer und so weiter. Das heißt also, Deutschland war schon sehr gut aufgestellt an dieser Stelle. So, und dann haben wir noch die fünfte Entwicklung gehabt, den fünften Zyklus. Das ging hier also hauptsächlich um das, was wir heute sehen, die Globalisierung. Ja, die hat aber jetzt ihren Zenit schon überschritten. Das heißt, die Digitalisierung, der Informationsfluss, die riesigen Datenmengen mussten jetzt verarbeitet werden und dafür haben wir halt dann den Computer entwickelt. Und natürlich auch die Vernetzung hat immer stärker zugenommen. So. Und das ist jetzt eine Entwicklung, an der wir eigentlich schon am Ende sind. Das heißt, da kommt nicht mehr der große Innovationsschub. Das heißt, die großen Entwicklungen, die wir da hatten, waren in den Ende 70er, 80er, 90er Jahre, vielleicht bis 2010. Da war wirklich dieser Markt, der war offen, der war hungrig und die Technologie wurde den Leuten gegeben. Die Smartphones, die Vernetzung übers Internet, ja, das ist ja mittlerweile, hat ja jeder irgendwo einen Zugang. Das heißt, diese Verdichtung der Vernetzung ist mehr oder weniger jetzt, ich will nicht sagen abgeschlossen, aber da kommt nicht mehr viel. Große Sprünge.
Es wird noch ein bisschen schneller jetzt mit 5G, 6G.
Ja, oder Glasfaser.
Ja, oder irgendwelche Starlink-Satelliten im Weltall.
Genau, zum Beispiel. Aber verstehen muss man Folgendes, dass diese Digitalisierung, wo alle jetzt Angst vor haben wegen Transhumanismus, KI, also künstliche Intelligenz und sowas, dass das im Prinzip eine Entwicklung ist, die vor 70, 80 Jahren etwa angefangen hat. Das heißt, diese Entwicklung wird nicht den großen Durchbruch mehr bringen für die Problemfelder, die wir heute haben. Und die Problemfelder, die wir heute haben, können wir nicht allein durch Technik lösen, sondern es sind menschliche Probleme. Das heißt, es sind, man könnte sagen, innerpsychische Probleme, die viele Menschen haben, die sich dann in einem bestimmten Verhalten zeigen, ja, das dann vielleicht krankmachend ist. Ja, und das heißt, wenn wir wirklich Lösungen haben wollen, dann müssen wir da reinschauen. Jeder bei sich selber und natürlich auch in der Wechselwirkung miteinander. Also wenn wir uns dann gegenseitig auch helfen. Also wir coachen uns, könnte man fast sagen, so aus der Unbewusstheit heraus. Das ist jetzt eigentlich das Nächste, worum es geht. Und wir können ja vielleicht nochmal für die Technisierung, Digitalisierung nochmal dieses Abbild hochhalten. Das nochmal ganz klar zeigt, also die Digitalisierung hat begonnen mit der Entwicklung des ersten Computers. Ich glaube 1944, Konrad Zuse, erster Computer. Und das wurde dann speziell nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA weiter vorangetrieben. Das heißt, deswegen war die USA auch nach dem Zweiten Weltkrieg so eine führende Wirtschaftsmacht. Nicht, weil sie einfach so ein großes Land ist und alle so toll sind, sondern weil ganz viele Menschen, auch aus Deutschland, dorthin gegangen sind und die nächste Basisinnovation, nämlich den Computer, dort weiterentwickelt haben und am besten genutzt haben. Und wir sehen ja die großen Tech-Konzerne, die momentan das Internet beherrschen, oder das Internet an sich kommt ja letztendlich aus den USA, wenn man ja, so will, aus ja, der Militärforschung.
DARPA, ja, genau.
Die konnten diesen Zyklus maximal nutzen für sich. Japan zum Teil auch noch, mhm, ja, wobei Japan vor allen Dingen in der Massenproduktion, in der Automatisierung sehr führend war in den 80er Jahren. Die USA konnte das noch nutzen, aber jetzt stehen wir an einem Punkt, und da wird aus meiner Sicht auch Deutschland in Zukunft wieder wichtig werden, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, der nächste Zyklus, wodurch wird der getragen und welches Land hat vielleicht hierfür schon gute Voraussetzungen geschaffen? Und es sind nicht reine technische Voraussetzungen, die jetzt wichtig wären für diese Innovation, die dann kommen mag oder kommen wird. Ja.
Und welche Voraussetzungen sind das? Möchtest du das jetzt schon sagen oder heben wir
es? Es sind
das?
Menschliche Voraussetzungen. Ja. Ja. Es ist ein Wissen auch über, ich sag mal, die menschliche Psyche. Es ist ja, ein Wissen über die biologischen Funktionen des Körpers. Ja. Es ist ein Wissen über die biologischen Bedürfnisse eines Menschen.
Das heißt, wir denken jetzt schon mal so an gewisse Vordenker.
Vordenker. Es geht auch um die Art der Naturheilkunde. Ja. Guck dir mal den deutschsprachigen Raum an, ja, wie viele tolle Naturheilkundler ja, es gibt oder gab in der Vergangenheit. Ja, ja, und auf diese Wurzeln können wir uns, denke ich, wieder beziehen. Und dann wird auch von hier, von dem, nennen wir es mal den deutschsprachigen Raum, ich will ja gar keine scharfe Grenzen ziehen, mhm, ja, wird auch wieder Innovation kommen. Nur, wir müssen jetzt erstmal sozusagen die Hausaufgabe machen. Wir müssen nämlich etwas anderes erstmal verlieren und ablegen, damit wir an diese Qualitäten wieder anknüpfen können.
Was genau sollten wir ablegen, deiner Meinung nach?
Wir Deutsche sollten unsere Gefühlspanzerung ablegen und unsere Naivität. Die Naivität eines Kindes, ja, und die Obrigkeitshörigkeit.
Oh ja.
Ja, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste.
Die wir vielleicht auch nicht ganz freiwillig angezogen bekommen haben.
Ich sage mal so, Deutschland ist ein Sonderfall aus meiner Sicht in der Weltgeschichte. Ja. Vor allen Dingen, was hier gerade bindungsarme Erziehungsmodelle angeht oder auch Traumatisierungen durch die Kriege. Ja. Ja. Also da sind wir sehr leidgeplagt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, wenn wir es schaffen, diese Muster, diese Traumamuster, die ja wir wirklich von Generation zu Generation weitergegeben haben, wenn wir es schaffen, die zu knacken, dann werden wir in unsere Kraft kommen. Und ich gehe davon aus, wir Deutschen sind sehr herzliche Menschen. Aber wir wurden so schwer traumatisiert durch die Kriege, durch das 20. Jahrhundert und mit so viel Schuld aufgeladen, dass wir uns selbst nicht mehr im Spiegel anschauen können. Ja, und dass wir auch, viele haben keinen Zugang zu ihrer Herzqualität, zu ihrem Gefühl. Und damit gehen sie auch, also man könnte sagen, gefühlskalter oder sehr rational an die Dinge heran und nicht so gefühlsvoll, nicht diesen, ja, nehmen wir es mal, diese Herzqualität, dieses Intuitive, ja. Und das ist das, was wir aber brauchen. Man könnte auch sagen, es ist die Liebe, um die es geht. Und diese Liebe, die ist gekerkert, könnte man sagen, und die gilt es zu befreien. Ja, das ist der Punkt. Und das ist keine technische Angelegenheit. Das ist eine innermenschliche, innerpsychische Angelegenheit, die in unserem Inneren ruht. Diese Kraft, dieses Potenzial ist in uns drin. Und wenn wir uns noch immer so, ich sag mal, im Außen ablenken lassen durch die ganzen tollen, blinkenden, innovativen Geschichten und auch immer noch naiv durch die Welt rennen und glauben, alle netten Politiker machen alles für uns und so weiter und sorgen sich um uns wie Mama und Papa, dann sind wir ein, man könnte sagen, ein naives Kind, was ohne Eltern ist und was im Grunde auf diese Art und Weise immer wieder aufs Neue von jeder Generation zur nächsten missbraucht werden kann, mhm, und missbraucht werden wird. Mhm. Es sei denn, wir legen diese Naivität ab und schaffen es, innerlich nachzureifen. Dafür müssen wir aber bestimmte Dinge anschauen, sie konfrontieren, wenn man so möchte. Ja, und das sind Dinge, die jetzt im Rahmen dieser Krise in Form verschiedener Ängste hochgekommen sind. Und diese Ängste zeigen sich in bestimmten Verhaltensmustern. Das führt dazu, dass Beziehungen auseinander regelrecht gesprengt werden. Und dass in den Familien ganz, ganz knallharte Grenzen plötzlich dargewesen sind wegen bestimmter Themen, über die man dann nicht spricht. Oder wenn man gesprochen hat, dann eben mehr im Streit als alles andere. Mhm. Und das sind diese Prozesse. Das sind diese innerpsychischen Prozesse, die sich jetzt aber sichtbar werden. Oder die wollen sichtbar werden. Oder die werden sichtbar durch diese Druckerhöhung.
Ja.
Und das ist im Grunde nicht technisch lösbar. Und das müssen wir begreifen. Wenn wir das verstanden haben, dann haben wir den goldenen Schlüssel in der Hand, um tatsächlich für uns, aber letztendlich auch für die Welt ein Tor zu einem wirklich einem ganz anderen Zeitalter, nämlich zu diesem nächsten Großzyklus aufzuschließen. Und aus meiner Sicht kann Deutschland da eine Schlüsselrolle spielen. Das ist also einfach mal so, wenn man das mal analysiert hat, ja, wenn man mal versteht und beobachtet, wie was hier eigentlich im Land passiert, was für Menschen hier sind, was für tolle Menschen hier sind. Ja? Ja. Das Potenzial ist ja da. Ja, aber wenn wir uns immer einschüchtern lassen und meinen, immer nur der große Bruder links vom Teich ist derjenige, der immer alles zu sagen hat, ja, wir müssen uns im Grunde emanzipieren in gewisser Weise. Wir müssen erwachsener werden, wir müssen nachreifen. Das traumatisierte Kind, das muss gehört und gesehen werden, damit es nachreifen kann. Mal so ganz vereinfacht. Das ist jetzt, worum es geht. Und die Probleme, die wir heute haben, wir können es ja auch noch mal auf den Punkt bringen, mit der Technokratie, sie wird uns nicht diese Lösung bieten können. Weil was macht die Technokratie? Also eine Gesellschaftsordnung, die durch Technik dominiert wird, sie führt eher dazu, dass wir körperlich, geistig schneller degradieren. Sehen wir bei den Kindern.
Ja.
Ja, das braucht man, muss man nur einfach wach durch die Gesellschaft gehen, bestimmte Fähigkeiten verkümmern, andere werden extrem, wie soll man sagen, entwickelt. Was weiß ich hier, die Fertigkeit, SMS zu schreiben. Ja, das ist ja manchmal Wahnsinn, was einige können. Aber es zerstört auch unsere Individualität und macht uns letztendlich zu so einer Einheitsmasse. Das ist ja auch letztendlich das Ziel von bestimmten Kreisen. Die Menschen werden immer oberflächlicher, verlieren ihre sozial-emotionalen Fähigkeiten. Also das ist, was ich sagte, Gefühlspanzerung. Also wenn sie nicht mehr diesen Zugang zu ihrer Herzqualität haben, wenn sie nicht mehr die Verbindung spüren, auch zu sich selber, dann sind wir wirklich, wie Nietzsche mal sagte, isolierte Sozialatome. Und mit denen kann man machen, was man will. Die sind lenkbar durch die Medien zum Beispiel.
Ja.
Und natürlich sehen wir auch, das meine ich ja, wenn wir gefühlsgepanzert sind, traumatisiert sind, kennt man aus der Traumaforschung, dann kompensiert man das ja irgendwie, weil man will ja überleben als Mensch, aber auch als Volk und was auch immer. Und wir sind sehr rational geworden. Ich gehe davon aus, wir sind ein sehr, sehr, sehr herzliches Volk. Sehr herzlich. Aber diese Herzlichkeit, die hat man uns durch die Kriege im 20. Jahrhundert und durch das, was danach noch passiert ist, ausgetrieben. Oder zumindest so stark in Ketten gelegt, dass viele da keinen Zugang mehr haben. Dass nur noch innere Schmerzabwehrprozesse letztendlich ja, wirken. Bloß nicht da an dieses Thema ran. Bloß nicht, oh, das tut ja weh. Aber wir müssen dahin. Wir kommen sonst nicht weiter. Alles andere ist sozusagen zwar eine Möhre, die uns hingehalten wird, aber die ist eine Falle. Der Schlüssel liegt in uns drin. Da müssen wir hinschauen. Ja, das ist der Knackpunkt. Die meisten, die winden sich davor, da hinzuschauen. Aber da ist die Lösung. Und wenn wir das begriffen haben und viele Menschen das begreifen, dann sind wir auch nicht mal von außen so leicht zu manipulieren. Weil jeder wird ja von sich selbst, von seinem Wesen, von dem göttlichen Funken in ihm geführt. Jeder hat seinen Plan mitgebracht. Jeder Mensch ist wichtig. Jeder hat hier eine bestimmte Aufgabe. Nur die findest du nicht, wenn du dir die Medien reinziehst, sondern du musst in dich reinhorchen, du musst in dich reinfühlen. Das heißt, solange wir mit der Technik nach außen gelenkt werden, werden wir immer wieder davon abgelenkt. Und alle alten Philosophien, Religionen oder alle Weisheitslehrer sagen immer das Gleiche im Kern. Schau nach innen. Schau nach innen. Da findest du die Wahrheit. Da tut sich dann der Kosmos erst für dich auf. Da findest du die Antworten. Ja? Und wir müssen das lernen, da hinzuschauen. Ja, da gibt es so viele Sachen, die man natürlich verändern müsste, weil die Schule könnte ja ein Ort sein, wo den Kindern das beigebracht wird oder wo sie darin motiviert werden, nach innen zu schauen, nach auf ihr Gefühl zu hören. Ja,
ja, da gehen wir im dritten Teil nochmal detaillierter hinein, ne, in diese, in die ganze Thematik der Lösung.
Ja. Ja, es geht, also vielleicht nochmal, um das rund zu kriegen. Ja. Also im Grunde, wir sollen ja momentan von der Technik abhängig gemacht werden. Ja? Auch von der Elektrizität, E-Mobilität, das ist ja eine Abhängigkeit. Weil irgendwann heißt es plötzlich, ja, wir müssen Strom abschalten, weil sonst das Netz überlastet ist.
Oder du kannst mit dem Wagen nicht mehr da und dahin fahren. Ne?
Zum Beispiel, ja. Und es gibt auch Menschen, die auch offensichtlich bereit sind, sich Technologie in den Körper implantieren zu lassen. Das heißt, über die Medizin wird auch natürlich sowas passieren. Und damit haben wir im Grunde auch eine Spaltung. Also sprich, eine biologische Menschheit und eine Cyborg-Menschheit oder Menschheit 2.0, die im Grunde jetzt mit Hilfe von Implantaten und anderen Dingen verschlimmbessert wird, sagen wir es mal so. Verschlimmbessert wird. Ja. So. Und letztendlich geht es um diese totale Beherrschbarkeit. Also sprich, die Gesellschaft soll durch Algorithmen gelenkt werden. Und ja, wir haben hier eine Agenda des Kollektivismus. Also man will die Menschen in so einem Einheitsbrei halten. Dieses Individuelle, jeder hat ja einen göttlichen Funken und jeder hat Talente und Potenziale. Das will man nicht. Das soll schön gedeckelt bleiben.
Ja, man sieht ja, Amerika wird schon seit Jahrzehnten wird abgebaut. Richtig. Und in China wird sozusagen das Neue aufgebaut für diverse Kreise.
Richtig.
Und was da ja abgeht mit wochenlangen Lockdown in Shanghai und totale Kontrolle und irgendwelche Noten. Ne?
Das ist völlig richtig, was du sagst. Nur das Interessante ist, dass diese Technokratie, also die Herrschaft der Technik, oder man könnte sagen, die Ideologie dahinter ist schon relativ alt.
Mhm. Ja? Es wird ja auch schon in alten Büchern beschrieben. Ne?
Richtig. Also was ich jetzt so in meinen Recherchen gefunden habe, ist, dass so diese Ideologie der Technokratie etwa seit den 1930er Jahren forciert wurde. Mhm. Wahrscheinlich noch älter, aber wo es, sag ich mal, gesellschaftlich relevante Form angenommen hat. Also ausgehend von den USA, aber richtig umgesetzt ist es im Dritten Reich worden. Mhm. Und dann mit denen, die dort im Dritten Reich gewirkt haben, sind die dann, also viele Wissenschaftler, Operation Paperclip ist einigen bekannt, in die USA, und dann wurde es erst richtig vorangetrieben. Und ich möchte mal ein paar wesentliche Punkte dieser Ideologie benennen, weil das ist letztendlich die Ideologie von bestimmten elitären Kreisen. Ja, das ist deren Vorstellung, wie ihre Zukunft auszusehen hat. Also sprich die Great Reset Agenda, ja, also brauchen wir gar nicht näher drauf eingehen. Also das ist diese Denkweise, die sie gerne für uns alle haben möchten. Also was muss man verstehen? Das System Technokratie ist ein ressourcenbasiertes Wirtschaftssystem. Das heißt, statt das Wirtschaftssystem auf den Preisbildungsmechanismus von Angebot und Nachfrage zu begründen, was vielleicht auch natürlich wäre, weil wenn da ein Markt ist und die Leute haben dann Bedürfnis, dann passt es, wird das hier anders gemacht. Hier geht es um letztendlich Energieressourcen, Verteilung, im Grunde eine Planwirtschaft und Social Engineering. Das heißt also, Technokratie ist in aller Deutlichkeit die Wissenschaft des Social Engineerings, was nichts anderes als Herrschaft durch Algorithmen bedeutet. Mhm. Die Wissenschaft wird dazu verwendet, die Gesellschaft und Menschen zu manipulieren. Das ist sozusagen, das sehen wir ja, die ganzen Social-Media-Plattformen, da konnten wir es wirklich sehen. Davor gab es das ja auch schon, wo es noch kein Internet gab. Da mussten es halt die anderen Medien machen. Aber durch das Internet und durch die Social-Media-Plattform hat das eine völlig andere Qualität angenommen. Im System der Technokratie werden Daten über uns zu Informationswaffen, die gegen uns angewendet unser Verhalten vorhersagen und manipulieren können. Das ist auch klar. Kaufverhalten, aber eben auch andere Dinge. Wahlen können so beeinflusst werden. Jetzt was sehr wichtig ist, die Infrastruktur des digitalen Zeitalters hat mit allem zu tun, was man smart nennt. Also smartes Wachstum, smarte Städte, smarte Telefone, Geräte, PCs, das Internet der Dinge, das alles miteinander verbindet und voller Sensoren und Kameras ist. Klaus Schwab nennt das die vierte industrielle Revolution. Das Internet der Dinge. Alles ist mit allem verbunden. Und jetzt kommt die Zukunftsvision von diesen Kreisen. In dieser Zukunftsvision werden alle Ressourcen und der gesamte Verbrauch zentral kontrolliert. Das heißt, künstliche Intelligenzalgorithmen werden dem Unternehmen sagen, was sie produzieren dürfen und was nicht, und den Verbrauchern sagen, was sie konsumieren dürfen und was nicht. Das heißt, hier geht es um in aller Deutlichkeit um einen technokratischen Faschismus. Also maximale Machtbündelung, Planwirtschaft, wenn man so möchte.
Diese Versuche gab es ja schon. Jetzt denken sie, es klappt wieder, weil die Technik besser ist.
Richtig, ganz genau. Also das ist das, womit wir es hier zu tun haben. Nun, damit man mal eine Vorstellung bekommt, wohin die Reise gehen soll. Ob sie das wird, das entscheiden wir alle. Aber das soll man mal auf dem Schirm haben für sich selber. Ganz wichtig. Weil sonst rennt man wie dieses naive Kind herum und denkt, ach ja, neues Technik, oh, hier ein neuer Film, oh, und was weiß ich nicht, alles so schön leicht und einfach.
Also es muss den Leuten bewusst werden, das Ganze wird hier nicht gemacht, weil hier was Gutes passieren soll, sondern weil der nächste Kontrollinstanz wird quasi eingeführt oder wird wieder verkauft, da werden die Vorteile gezeigt. Aber der Eisberg unten drunter ist ja viel größer, mit was damit eigentlich gemacht wird.
Ne? Also vordergründig werden uns die Vorteile natürlich erzählt und uns hat ja auch erstmal einen Vorteil, man merkt das ja, aber es dient immer nur, die Schlinge enger zu machen, die Kontrolle größer zu machen. Alles wird unter dem Begriff, also sag mal, Kontrolle ist ein blöder Begriff, also sagt man Sicherheit, es dient nur deiner Sicherheit. Aber Sicherheit ist Kontrolle.
Genau.
Und je mehr Sicherheit du bekommst, desto mehr Kontrolle erlebst du. Das ist eigentlich, was sich dahinter verbirgt. Und das müssen wir verstehen. Wir müssen unsere Naivität in dieser Hinsicht ablegen. Ja? Und das tun leider viele immer noch nicht.
Die sind immer noch sehr naiv und glauben alles und sagen, nein, das kann ich mir nicht anders vorstellen, die werden sowas nicht machen. Aber was wäre, wenn es genau andersrum ist? Unvorstellbar.
Das wäre doch naiv zu denken. Dass es
das würde ja das eigene Weltbild völlig in Frage stellen. Ja? Ja. Aber darum geht es.
Ja.
Das müssen wir sogar, weil sonst kommen wir nicht weiter.
Ich denke, ganz viele Leute, die sind in dieser Falle drin und verdrängen
ja.
und schaffen das vielleicht auch noch eine Weile. Aber irgendwann wird der Punkt kommen.
Deswegen, der Druck im Kessel wird erhöht ja. werden ja. müssen.
Ja.
Weil der freie Wille soll ja bewahrt bleiben, damit die Menschen irgendwann selber auf diesen Punkt kommen, dass irgendwie fühlt sich das nicht mehr so gut an, wie vielleicht noch vor einigen Jahren. Ja, es ist auch so.
Vielen, vielen Dank, dass du diesen Mensch, den biologischen Mensch in der Technokratiefalle, das Problem so klar benannt hast, gerade für uns. Dann gehen wir gleich in die Folgen rein und dann im dritten Teil sehr, sehr gerne in die Lösung. Danke dir, Raik.
Sehr gerne.